Ja, wir sind im Römerbrief. Wir wollen weitermachen und sind im Kapitel 4 angelangt. Und wenn ihr mögt, dann steht doch noch mal auf. Wir werden 4 Verse lesen. Römer Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Römer 4, 1 bis 8. Was wollen wir denn sagen? Dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Amen. Nehmt gerne Platz. Im Kapitel vorher, im 3. Kapitel des Römerbriefes, hat Paulus wieder einmal betont, dass der Glaube an Jesus Christus als das stellvertretende Sühnopfer der einzige Weg für unsere Errettung ist. Vers 28, Kapitel 3. Wer die Bibel hat, kann gern noch mal nachlesen. Dort schreibt er: So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Das hat zwei Folgen. Erste Folge: Wenn es nicht deine Taten sind, die dich vor Gott gerecht machen, dann bleibt auch kein Raum für Eigenlob. Stimmt's? Deswegen schreibt Paulus im Vers 27 des 3. Kapitels: Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Wenn dem so ist, dass du vor Gott aufgrund deines Glaubens und nicht aufgrund deiner Leistung Rechtfertigung erlangst, dann ist die Folge davon, dass kein Raum da ist, dich selbst in den Vordergrund zu stellen. Sondern der Ruhm und das Lob gehört dem, der dich rechtfertigt, nämlich Jesus Christus. Zweite Folge davon, dass wir nur durch Glauben gerecht werden, ist, dass dann auch die Heiden denselben Zugang zur Rettung haben wie die Juden. Auch das haben wir gesehen, macht Paulus im Kapitel 3 zum Ende klar. Vers 29 und 30. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden, denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Also, die Juden wühlte das auf, denn sie meinten, dass Werke eine zentrale Rolle in der Erlösung eines Menschen spielen. Zum Beispiel das Folgen des Gesetzes hinsichtlich der Beschneidung. Also nur wer das Gesetz und das Werk der Beschneidung befolgt, der kann vor Gott gerecht sein. Paulus kommt jetzt und sagt, hey, wenn das aus Glauben allein ist und nicht aus Grund von Werken, dann haben auch die Heiden, die Unbeschnittenen, Zugang zur Erlösung. Halleluja. Das heißt, das Evangelium ist für alle Menschen, egal aus welchem Hintergrund sie auch kommen. Nun aber hat er doch da einige Kritik einstecken müssen und wir wissen das auch aus den anderen Briefen, in denen er das Evangelium von Jesus Christus, dieses Gnadenevangelium, darlegt. Überall, wo es geschah, entstand auch Widerstand. Und nun geht Paulus in Kapitel 4 bei und bringt zwei Beispiele, zwei Personen, nämlich Abraham und David, führt er an und er erklärt, dass das Prinzip dieses Glaubens auch schon im Alten Testament galt. Nun, Abraham und David waren nicht irgendwelche Männer in der Geschichte Israels, sondern sie spielten beide eine außergewöhnliche Rolle. Abraham war der Stammvater der Nation, Freund Gottes, Vater aller Glaubenden, durch dessen Nachkommenschaft die ganze Erde gesegnet werden soll. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der Vorfahre des Messias, auserwählter und gesalbter König Israels, unter dessen Herrschaft das Reich eine nie dagewesene Blütezeit erlebte. Wenn nun auch für diese beiden Gottesmänner gilt, nicht durch Werke, sondern durch Glauben gerechtfertigt zu werden, wer kann dann noch sagen, dass es irgendeinen anderen Weg zur Erlösung gibt als allein diesen? Das ist das Argument, was Paulus jetzt hier vorträgt. Und so zeigt er uns am Beispiel von Abraham und David, dass die Rechtfertigung allein durch Glauben, sowohl im Alten wie auch im Neuen Bund, der Weg zum Heil ist. Es ist immer der gleiche Weg. Nicht durch Werke, allein durch Glauben. Schauen wir uns zunächst einmal Punkt Nummer 1, Abraham an. Abraham glaubte Gott. Für alle Generationen Israels bis heute ist Abraham Vater und Vorbild. Hätte man Mose gefragt oder David oder Elia, alle hätten bezeugt, Abraham ist unser Vater. Als er noch in Ur, Chaldea war und heidnische Götter anbetete, trat Gott plötzlich in sein Leben. Er war bereits 75 Jahre alt, kinderlos, ohne Aussicht auf Nachkommen. Als Gott ihm eines Nachts den Sternenhimmel zeigte. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel, Abraham, und zähle die Sterne. Und wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein. In Kapitel 12 des ersten Buches Mose wird uns berichtet, wie Gott vorher schon Abraham begegnete und ihn aufforderte, als er noch in Ur, Chaldea, wohnte, geh hinaus aus diesem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Vers 4, ganz schlicht und einfach steht die Reaktion des Abrahams. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Er verließ sein angestammtes Zuhause. Er glaubte. Er handelte im Vertrauen auf die Worte Gottes. Und so sehen wir, dass Abraham nicht nur im Alten Testament eine herausragende Rolle spielt, sondern auch das Neue Testament greift ihn immer wieder auf und führt vor Augen, welch besonderer Mann er war. Denken wir zum Beispiel an das Matthäusevangelium. Die ersten Verse des Neuen Testaments, sie beginnen so: Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Dann geht der Stammbaum los. Wo beginnt er im Matthäusevangelium? Abraham zeugte den Isaak. Isaak den Jakob, Jakob den Judah und seine Brüder. Dreimal wird Abraham in der Bibel Freund Gottes genannt. Jakobus zitiert denselben Vers, den Paulus hier zitiert aus dem Alten Testament, in Jakobus 2, 23. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und, fügt Jakobus hinzu, er wurde ein Freund Gottes genannt. Paulus zeigt jetzt hier in Kapitel 4, dass auch für den geistlichen Helden es keinen anderen Weg zur Errettung gab als allein durch den Glauben. Auch für Abraham galt, was der Apostel in den ersten Kapiteln des Römerbriefs ausführlich über jeden Menschen sagte, nämlich, dass auch Abraham ein erlösungsbedürftiger Sünder war. Was wollen wir denn sagen, schreibt Paulus hier in Vers 1, dass Abraham unser Vater nach dem Fleisch erlangt hat. Das bedeutet, was hat Abraham aus sich selbst vorzulegen, vorzuweisen bezüglich seiner Gerechtigkeit, die vor Gott gilt? Was hat Abraham ohne Gott erreicht? Ihr lieben Juden, ihr lieben Christen, heute schaut euch den großartigen Glaubensvater an, mit welch Kühnheit er den Worten Gottes vertraut hat. Und doch ist es nichts, was er zu seiner Gerechtigkeit vorweisen kann. All das, was er geleistet hat. Auch er war nicht in sich selbst gerecht. Denn schon damals war jeder Mensch böse. Oft hören wir, naja, die guten alten Zeiten, damals war alles besser. Die Äpfel waren dicker, der Schnee war höher und die Sonne schien wärmer oder auch nicht. Es regnete mehr, sagt man heute. Früher regnete es mehr. Oft wird sich nach den alten Tagen gesehnt und man sagt, damals war es gut. Wirklich? Schon über die ersten Menschen heißt es in Kapitel 6 des ersten Moses: Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse. Das waren die Menschen, die zu Abrahams Zeiten damals lebten. Selbst Abraham war davon nicht ausgenommen. Gott schaute nicht vom Himmel und fand den einen, der sich von all den anderen absetzte. Nein, auch er brauchte Erlösung von seiner Schuld. Auch für ihn galt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer, es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Was hat also Abraham nach dem Fleisch, also aus sich selbst heraus, wenn es um die Frage der Gerechtigkeit vor Gott geht, erlangt Antwort nichts. So, und nun liefert Paulus den Beweis. Vers 3. Denn, argumentiert er, und wie argumentiert er? mit der Schrift. Denn was sagt die Schrift? Doppelpunkt, Zitat. Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Als Gott ihm in der Nacht den Himmel voller Sterne zeigte und ihm versprach, so viele Nachkommen zu haben wie die unzählbare Menge der Himmelskörper, und das, obwohl er damals kinderlos war, vertraute er dem Wort des Herrn. Und als der Herr zu ihm sagte, verlass dein Zuhause, tat er, was Gott zu ihm sagte. Und dieses Vertrauen, dieser Glaube an das Wort Gottes, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Lass uns ganz kurz überlegen, was das heißt. Abraham glaubte Gott. Das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das heißt A, dass Gott die Initiative ergriff. Abraham, heißt es, aber glaubte Gott. Gott wurde aktiv. Gott gab ihm eine Verheißung. Gott erwählte ihn in der Masse von vielen. Und was tat Abraham? Er antwortete nur im Glauben und Vertrauen, das ist alles. Er glaubte, was Gott ihm sagte. Abrahams Erlösung und Errettung und Rechtfertigung besteht also nicht darin, dass Gott auf Abraham reagierte, weil er vom Himmel sah und Abraham identifizierte als etwas besser als die anderen alle. Nein, es war andersrum. Abraham reagierte auf Gott und nicht Gott auf Abraham. Gott trat in sein Leben. Gott erwählte ihn, Gott rief ihm beim Namen, Gott gab ihm die Verheißung und Abraham tat nichts anderes, als das anzunehmen im Glauben. Und das ist nichts anderes auch bei dir. Wie bist du zum rettenden Glauben an Jesus Christus gekommen? Darüber dürfen wir heute Morgen einen Augenblick nachdenken. Gott ergriff die Initiative. Er sandte dir Menschen, durch die er zu dir sprach. Er führte dich in eine Versammlung. Er ließ dich die Bibel lesen. Er öffnete deine Ohren für das Evangelium. Und du hast reagiert im Glauben und im Vertrauen. Die Initiative geht von Gott aus. Das zweite B, was wir aus diesem Satz lernen, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, ist, dass die Gerechtigkeit ihm zugerechnet wird. In Römer 5, da kommen wir dann später hin, lesen wir, dass jeder Mensch grundsätzlich eine Zurechnung von Sünden auf sein Konto schlecht geschrieben bekommt, wenn du so willst. Durch die Sünde des einen, nämlich Adam, heißt es in Kapitel 5, Vers 19, denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, also Adam, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Wir werden geboren in unseren Sünden und wir haben einen negativen Kontostand. Wir sind alle in Adam schuldig. Aber es gibt nicht nur diese eine Zurechnung im negativen Sinn, sondern die Bibel lehrt uns hier, dass es auch noch weitere Zurechnungen gibt für den, der glaubt. Nämlich durch den Glauben wird uns die Gerechtigkeit Christi zugerechnet und unsere Sündhaftigkeit Christus zugerechnet. Das ist eine ziemliche Rechnerei, aber eine positive. Dein negativer Kontostand, der dich ungerecht vor Gott und deswegen unter seinem Zorn sein lässt, aufgrund deiner Schuld, die du schon von Adam geerbt hast, die du bestätigst durch dein Ungehorsam Gott gegenüber. Dieser negative Zustand, er wird durch den Glauben an den Christus transferiert. Deine Schuld wird Christus zugerechnet, er bezahlt für dich und seine Gerechtigkeit wird dir zugerechnet. Deswegen ist das Kreuz so zentral. Denn dort hat Jesus den Preis für deine Sündhaftigkeit bezahlt. Und dir wird durch den Glauben die Gerechtigkeit Christi angerechnet. Abraham glaubte, mehr nicht. Und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Gott hat ihn angesehen, ihn zugerechnet, ihn als gerechten Menschen durch den Glauben betrachtet. Das Dritte, was wir hier lernen, ist, dass der Glaube das Mittel ist, durch das diese Gerechtigkeit zu dir kommt. Abraham, noch einmal der Satz, aber glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Der Glaube ist also das Mittel, um diese göttliche Gerechtigkeit Christi zu empfangen. Der Glaube ist nicht die Ursache dieser Gerechtigkeit. Gott sagte nicht, oh Abraham, du hast viel Glauben, deshalb werde ich dich gerecht machen. Nein, der Glaube ist nur der Kanal, durch den die Gerechtigkeit Christi fließt in dein Herz hinein. Auch für uns bedeutet, dass der Glaube das Instrument ist, durch das Gott uns für gerecht erklärt. Der Glaube bewirkt nicht die Erlösung, es ist das Mittel, durch das Gott sie vollbringt. Nun, was lernen wir aus dem Beispiel des Abrahams? Lass es mich mit zwei kurzen Gedanken versuchen, in unser Heute zu transferieren. Das Erste, was wir lernen, was offensichtlich ist, ist, dass es ein untauglicher Versuch ist, wenn wir meinen, durch unsere guten Werke gerettet werden zu wollen. Abraham war ein guter Mann, ein großartiges Vorbild für alle Frommen, und dennoch wurde, noch konnte er durch seine Leistungen erlöst werden. Wenn dies schon bei Abraham nicht funktionierte, wie viel weniger bei uns, die wir nicht so fromm und gottesfürchtig sind wie er. Und das Zweite, was wir lernen, ist, dass uns das Beispiel Abrahams ermutigt, ja auffordert, dem Evangelium von Jesus Christus zu glauben. Denn das tat Abraham auch. Jesus sagt in Johannes 8, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Hier wird deutlich, dass Abraham an den kommenden Messias glaubte. Und wir wissen auch aus den Worten Jesu, dass Abraham wirklich gerettet ist. Jesus sagt in Matthäus 8, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Mit anderen Worten, Abraham ist gerettet aufgrund seines Glaubens. Aber nicht durch irgendwelche Fähigkeiten, nicht durch Frömmigkeit oder gute Werke, sondern er hat an dasselbe Evangelium geglaubt, an den kommenden Messias, genauso wie wir es heute tun. Und das heißt für dich, glaube an Jesus Christus. Sage deiner Leistung ab, die du meinst erbringen zu wollen, um Gott wohlzustimmen. Und vertraue allein auf das vollbrachte Werk, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha zur Bezahlung deiner Schuld geleistet hat. Und du wirst durch den Glauben Gerechtigkeit von Christus empfangen. Jesus hat Abraham gerettet, er wird uns retten, und dieses Beispiel zeigt uns, er kann jeden retten. Amen. Und zweitens, David. Paulus macht weiter und führt uns nun ab Vers 6 eine weitere große Persönlichkeit der Bibel vor Augen, die auch ohne Werke gerechtfertigt wurde. David. David war auch besonders. Er vereinte eine ganze Nation. Einerseits war er Hirte und somit repräsentierte er, wenn wir so wollen, die arbeitende Klasse. Auf der anderen Seite war er Musiker, Poet, Dichter. Wir können sagen, er repräsentierte auch die Künstler und die Intellektuellen im Land. Er war Soldat, besiegte Goliath. Er stand für militärische Stärke. Er war sogar Prophet. Er sprach Gottes Wort, wie wir es in den Psalmen niedergeschrieben haben. Er war der große König Israels und Paulus schreibt jetzt hier in Vers 6 Folgendes: Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Und dann zitiert er aus einem Psalm: Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet. Auch David wusste, so Paulus, dass seine Werke ihn nicht rechtfertigen. Im Gegenteil, seine Taten haben ihn verdammt. Sein Ehebruch mit Bathseba, der von ihm veranlasste Mord an ihrem betrogenen Ehemann, lastete wie Blei auf seiner Seele. Erst versuchte er es zu verheimlichen, doch die Schuld seines Handelns war da. Erst als er seine Sünde vom Blut Christi bedeckt wusste, war er frei von der Anklage und pries sich glücklich. Da war keines seiner Werke, die dies erreichte. Es war keine Tat, auf die er sich berufen konnte, damit Jesus oder Gott ihn von seiner Schuld reinwusch. Stattdessen war er sich seiner Schuld bewusst. Psalm 51, dieser Bußpsalm nachher, der lässt uns bis heute erzittern. An dir allein, sagt er, habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, Gott, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und dann Vers 9, entsündige mich mit Hysop, so werde ich rein, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Hysop war der Zweig, mit dem der hohe Priester das Blut des unschuldigen Lammes, des unfehlbaren Lammes, auf den Altar gesprengt hat, damit dieses Blut Reinigung von Sünden brachte. David wusste, dass er das vergossene Blut eines unfehlbaren Lammes brauchte und er betete zu Gott, reinige du mich mit Hysop, sei du der, der das unfehlbare Opferlamm bereithält, damit ich Vergebung von meiner großen Schuld erfahre. Viele Menschen und vielleicht auch du heute Morgen erleben oder erlebst, so eine Bürde auf deinen Schultern. Eine Schuld, die du noch nicht bekannt hast, die du schon lange mit dir herumträgst, vielleicht schon seit Jahren. Ein junger Pastor in den 20ern, relativ zu Beginn seines Dienstes, hatte ein Seelsorgegespräch. Zu ihm kam eine 60-jährige Frau. Und sie offenbarte, was sie auf ihrer Seele an bösem Gewissen trug. 40 Jahre vorher, sie war 20, wurde sie von einem Untermieter im Haus ihrer Eltern vergewaltigt. Und als Reaktion schlich sie sich des Nachts in das Zimmer dieses Vergewaltigers. Dort war wohl eine Gasheizung und sie drehte in der Weise am Gashahn, als dass dieser Mann in der Nacht starb. Die Flamme war aus und verbrauchte nicht das einströmende Gas. Am nächsten Tag kam die Polizei und untersuchte den Fall und gab zu Protokoll, dass die Flamme wohl vom Wind ausgeblasen wurde. 40 Jahre lebte diese Frau unbekannt mit dieser Sünde, dieses Mordes. Leidest du heute Morgen unter Schuldgefühlen wegen einer vergangenen Handlung? Ist Schuld dein beständiger Begleiter? Kehren deine Gedanken immer wieder zu diesem einen Punkt zurück, der dich so furchtbar belastet? Du sehnst dich nach einer echten Erlösung. Weißt du, wonach du dich sehnst? Du sehnst dich nach Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Freiheit vom bösen Gewissen. Schau, was David dich und mich und uns lehrt. Vers 7. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben ist. Er preist den Menschen glückselig, den Vers 6, Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Hör zu. Da ist etwas Kostbares für dich vorhanden. Du fragst dich, wie werde ich meine heimliche Schuld los? Und mühst dich schon seit Jahren mit guten Werken und wunderbaren Taten ab. Aber der Fleck auf der Seele verschwindet nicht. Und jetzt kommt Jesus mit seinem Evangelium und sagt dir, es gibt eine Möglichkeit, dass Gott dir Gerechtigkeit anrechnet, ohne Werke. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben ist. Das Wort vergeben, hier an dieser Stelle, bedeutet, wie es ein Lexikon sagt, aus der Verantwortung für rechtliche oder persönliche Konsequenzen für ein Vergehen entlassen zu sein. Entlassen zu sein. Frei zu sein. Mit anderen Worten, deine Sünden werden entlassen. Weg. Das ist dasselbe Wort, was Jesus in Matthäus 13 verwendet, wo es heißt, da entließ Jesus die Volksmenge und ging in ein Haus. Das bedeutet, er trennte sich von der Menge. Und so will und so tut es Gott auch, so trennt er dich von deinen Sünden. Er entlässt sie. Das kann nur Gott. Das kann kein Mensch. Wir Menschen verknüpfen die Bestrafung eines Täters immer mit der Bestrafung des Täters, um Gerechtigkeit zu erlangen. Nur Gott kann deine Schuld so von dir trennen, als dass dich keine Strafe mehr trifft. Und das nicht durch Werke, die du leistest, sondern indem du dem glaubst, der für dich am Kreuz bezahlt hat. Gott trennt die Sünde vom Sünder, indem er sie auf Christus legt. 1. Petrus 2, 24, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Das ist das eine, was David lehrt. Deine Sünden sind vergeben durch den Glauben an Jesus. Nicht nur vergeben, sondern auch zugedeckt. Vers 7, glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Das erinnert uns an den hohen Priester, wir hatten es schon vor einigen Wochen, der am Tag der Versöhnung das Blut eines Opfers auf den Gnadenstuhl sprengte, den Sühnedeckel der Bundeslade, in der die 10 Gebote verschlossen waren. Und diese 10 Gebote klagen den Sünder, den Menschen an. Israel draußen, Priester geht rein. Die 10 Gebote klagen dich an, weil du diese Gebote nicht hältst und gehalten hast. Dafür gibt es den Sühndeckel und dieser wurde noch mit Blut besprengt, sodass Gott, dessen gerechter Zorn auf den Menschen ruht, aufgrund der Übertretungen der Gebote, die er aufgestellt hat, nun aber nicht mehr das Gebot sieht, was den Menschen anklagt, sondern darüber ist eine Abdeckung, der Sühnedeckel besprengt mit dem Blut und so auch mit deiner Schuld. Da ist kein Werk, was draufgesprengt wird, sondern da wird Blut draufgesprengt und das reicht. Das Blut Jesu Christi, 1. Johannes 1, Vers 7, seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Also deine Sünden sind entlassen. Deine Sünden sind bedeckt. Und C, sie werden nicht mal angerechnet. Vers 8, glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Vom Rechnen hatten wir eben schon gehört, kennen wir aus der Buchhaltung. Früher konntest du im Krämerladen anschreiben lassen, erzählt man mir. Das war vor meiner Zeit, liebe jungen Leute, nicht, dass ihr denkt, ich bin schon so alt. Das habe ich auch nur vom Hörensagen vernommen, aber ja, so war das. Da konnte man anschreiben lassen. Soll ich mal fragen, wer das nicht daran erinnert? Nein, wir wollen hier keine. Aber ja, da konnte man anschreiben lassen. Aber eines Tages, wenn der Fiete wieder zum Krämer geschickt wurde und wollte wieder 10 Eier holen, irgendwann hat der Kaufmann gesagt, jetzt Schluss. Jetzt muss erst mal beglichen werden, bevor es Neues gibt. Schulden wurden festgehalten, weil sie bezahlt werden müssen. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet. Deine Schuld, sie wird von Jesus beglichen. Psalm 103, Vers 12, sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Er wird nicht eines Tages vor dir stehen und deine Schuld wieder rauskramen, und sie dir vorhalten. Jeremia 31, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. In Jesus Christus ist uns wirklich vergeben. Bei ihm ist es nicht wie bei manchen Menschen, die wir um Verzeihung bitten. Die sagen dann zwar, ja, ich nehme deine Entschuldigung an, aber irgendwie spürst du, das ist nicht wirklich ins Herz gesackt. Und sie halten dir deine Vergehen dann doch noch irgendwann vor, wenn es gerade passt. Aber Gott wird dies nicht tun. Und deswegen kann David sagen, glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Und hier spüren wir etwas. Hier ist wahres Glück zu finden. Glückselig. Die Welt bietet uns manches, aber sie kann uns unsere Schuld nicht nehmen. Was sie kann, ist uns betäuben, sodass wir die Schuld nicht mehr wahrnehmen. Sie kann auch tünchen, überstreichen, aber im Kern rottet es weiter. Auch unsere guten Taten können uns von unserer Schuld nicht reinigen oder befreien oder uns von ihr trennen. Nur der Glaube an Jesus Christus, der dir die Last von den Schultern nimmt. Deswegen der Appell an uns alle heute Morgen. Bring ihm deine Sündenlast. Bekenne sie ihm. Glaube, dass er dafür am Kreuz Sorge getragen hat. David in diesem Psalm 32, der hier zitiert wird, schreibt insgesamt, und das ist aufgrund seiner Schuld entstanden, die er aufgrund seiner Sünde an Bathseba und ihrem Ehemann begann, folgendes. Wohl dem, schreibt er, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Und in dem Moment wurde David wieder ein glückseliger Mensch. Hast du Grund, heute Morgen Jesus zu danken für seine Vergebung? Dann sag doch mal Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für das großartige Erlösungswerk. Herr Jesus, du bist für uns an das Kreuz gegangen. Und wir danken dir für die Vorbilder Abraham und David, die uns heute Morgen in Erinnerung rufen, dass wir doch auch unsere Schuld bekennen. Ich möchte dich für Menschen bitten, die jetzt durch die Worte, die sie gehört haben, an diesen blinden Fleck, an diesen schwarzen Fleck auf ihrer Seele erinnert wurden. Herr, ich bitte dich, dass du auch ihnen den Mut schenkst und das Vertrauen und den Glauben auf dich, dass sie die Dinge, die sie quälen, benennen, vor deinen Thron bringen und dort Vergebung in Empfang nehmen. Ich danke dir, Herr, für dein Blut, was du vergossen hast, was den Sünder rechtfertigt und dass wir Hoffnung haben durch das Evangelium. Ich bitte dich um eine Veränderung unserer aller Herzen, dass wir nicht mauern und zurückhalten, sondern dass wir sagen, Herr, hier sind wir, reinige du uns. Ich danke dir für deine Kraft, die in deinem Blut ist. Amen.